Liegt die Säule 3 Angeld auf einem Konto mit Minizinsen? Ein Wechsel lohnt sich und kostet nichts. Investiere langfristig in Wertschriften. Mit True Wealth, die Vorsorge-App mit 0% Verwaltungsgebühr.
Heute bei Apropos, eine neue Weltordnung.
The United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela.
Die Entführung von Präsident Nicolas Maduro aus Venezuela ist ein Ereignis, das eine Bedeutung über die USA raus hat.
Do you see any checks on your power on the world stage? Is there anything that could stop you if you wanted to?
Yeah, there's one thing, my own morality, my own mind. It's the only thing that can stop,
and
that's
law.
Very good. I don't need international law. I'm not looking to hurt people.
Die Operation zeigt, wie Donald Trump die neue nationale Sicherheitsstrategie umsetzen will. Es geht, ganz grob gesagt, um die Vormacht in der eigenen Interessensphäre, um eine Aufteilung der Welt und der grossen Macht. Auch darum ist man in Russland und in China gar nicht so unglücklich über die amerikanische Militäroperation in Venezuela. Schlechte Nachrichten sind das dafür für Europa und für Grönland.
Greenland should be part of the United States. The president has been very clear about that. That is the formal position of the US government. The real question is, by what right does Denmark assert control over Greenland? What is their basis of having Greenland as a colony of Denmark?
Warum das so ist, das erklärt uns heute Christoph Münger, der Russlandchef von der Media, in einer neuen Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Basler und der Berner Zeitung und den anderen der Mediatiteln. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Christoph.
Salut Philipp.
Christoph, wir machen heute die grosse geopolitische Umschau. Der richtige Ort, um mit der anzufangen, ist die Monroe-Doktrin.
At the proposal of the Russian Imperial Government, made through the Minister of the Emperor residing here, a full power and instructions have been transmitted to the Minister of the United States at St. Petersburg.
Was ist das genau für eine Doktrin und was besagt sie?
Also die Monroe-Doktrin, die geht zurück auf den amerikanischen Präsident James Monroe. Das war der 5. US-Präsident. Und zwar hat er die dargelegt in einer Rede zur Lage der Nation in dem Jahr 1823. Der Monroe hat da vor dem Kongress so ein bisschen Grundzüge von der langfristigen US-Aussenpolitik entworfen. Und insbesondere hat sich die Monroe-Doktrin gegen die Europäer gerichtet, gegen die europäische Kolonialisierung insbesondere, wo natürlich im 19. Jahrhundert sehr viel Fahrt aufgenommen hat, und gegen die europäische Einmischung in dem Sinn in Amerika.
We owe it therefore to candor and to the amicable relations existing between the United States and those powers to declare that we should consider any attempt on their part to extend their system to any portion of this hemisphere as dangerous to our peace and safety.
Kurzform besagt also Amerika den Amerikanern. Das heisst auch, dass der Imperialismus von den USA in Lateinamerika eigentlich auf dem basiert. Den haben wir ja oft gesehen im 19. Jahrhundert und auch im weiten Bereich vom 20. Jahrhundert. Zum Beispiel ist der spanisch-amerikanische Krieg von 1898, der ja auch Splendid Little War genannt wird, mit der Monroe-Doktrin begründet worden. Und er hat natürlich mit einem schnellen Sieg darum den Namen von den USA geändert. Kolonialmacht Spanien hat damit die letzten bedeutenden Überseegebiete verloren. Insbesondere Kuba. Kuba ist dann besetzt worden von den USA.
Kann man zusammengefasst sagen, dass die Monroe-Doktrin also in erster Linie den US-amerikanischen Machtinteressen dient?
Ja, in ihrer Hemisphäre, in der westlichen Hemisphäre, also eben von dem Doppelkontinent reden wir da, von Nordamerika und von Südamerika. Und in der Regel haben sehr wenige militärische Mittel ausgereicht, um die Machtverhältnisse in Lateinamerika zu beeinflussen. Das sind ja oft sehr schwache Staaten gewesen. Die Monroe-Doktrin hat eigentlich gegolten von ganz im Norden Kanada bis ganz runter nach Feuerland im Süden von dem südamerikanischen Kontinent. Und man hat ja dann immer auch vom Hinterhof der USA geredet, wo die USA keine fremden Eindringlinge akzeptiert.
Es gibt ja viele lustige Spruchbilder in diesem Zusammenhang. Eins habe ich bei dir gelesen, in einem Essay, den du geschrieben hast, und zwar der von der Kanonenbootpolitik. Was genau hat die Politik mit der Monroe-Doktrin zu tun?
Also Kanonenbau-Politik ist im Prinzip das Mittel gewesen, um die Monroe-Doktrin umzusetzen, oder? Man hat nicht wahnsinnig große Armee gebraucht, um die Staaten da im Süden von den USA zu kontrollieren. Es hat gelangt mit relativ wenig Mitteln und darum hat man auch jetzt von Kanonenbau-Politik geredet, wo der Trump jetzt seine Armada zusammengezogen hat vor Venezuela, obwohl da natürlich unter anderem sehr große Kanonenboote dabei gewesen sind. Unter anderem der grösste Flugzeugträger, der Gerald Ford genannt wird. Sicher am bekanntesten ist das Beispiel von der Umsetzung von der Monroe-Doktrin Chile. Dort hat der Sturz vom Salvador Allende im Jahr 1973 ist so eine Umsetzung von der Monroe-Doktrin. Man ist dort auch nicht mit einer grossen Armee an. Es war vor allem die CIA, die dort den Putsch mitorchestriert hat und daran beteiligt war. Ein ähnliches Beispiel ist der Sturz von Jacobo Arbenz Guzmán, der noch Schweizer Wurzeln hat, ein Präsident von Guatemala 1954. Das war ebenfalls ein Regime, das hier dem Präsident Eisenhower nicht gepasst hat. Und auch dort war die CIA im Spiel. Die CIA war ja offenbar auch im Spiel jetzt hier in Venezuela. Dazu sind dann später Interventionen in Panama oder in Grenada. Auch in Nicaragua haben die USA mitgemischt. Charlotte Walser, unsere Korrespondentin in Washington, hat ja eine sehr gute Zusammenfassung, eine Aufstellung von all diesen Einsätzen und Umsetzungsschauplätzen von der Monroe-Doktrin geschrieben. Und der Überblicksartikel ist in dem Zusammenhang sicher empfehlenswert.
Tun wir sich verlinken. Kann man sagen, es geht einfach um reine Machtpolitik?
Ja, das kann man sicher sagen. Die Monroe-Doktrin hat den USA im 20. Jahrhundert dazu gedient, die Vormachtstellung auf dem ganzen Kontinent abzusichern. Beispielsweise hat sich auch der John F. Kennedy während der Kuba-Krise in seiner Rede am 22. Oktober 1962 auf die Monroe-Doktrin berufen, wo er die Stationierung der sowjetischen Nuklearwaffe auf Kuba nicht hingenommen hat.
It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union.
Während dem Kalten Krieg hat im Prinzip die Monroe-Doktrin dazu gedient, auch da das Beispiel Kuba-Krise, um die Ausbreitung vom Kommunismus in der westlichen Hemisphäre einzudämmen. Auch der Allende und auch der Arbenz Guzmán sind aus Sicht von Washington Kommunisten gewesen. Das haben sie nicht wollen in ihrem Hinterhof. Die USA hat keine linke Regierung dort akzeptieren. Und darum hat dann auch die Monroe-Doktrin eigentlich mit dem Ende vom Kalten Krieg eine Bedeutung verloren, wenn man so will.
Heute hat sie wieder mehr Bedeutung. Warum?
Ja, weil Donald Trump die Monroe-Doktrin richtiggehend reaktiviert hat in seiner nationalen Sicherheitsstrategie. Und was jetzt Venezuela betrifft, hat er sie angewendet und dabei ist es vor allem um das reichlich vorhandene Öl gegangen. Er hat die Doktrin, die Monroe-Doktrin auch in dem Sinn angereichert, dass er eben wirklich Zugriff will auf die Bodenschätze in der westlichen Hemisphäre. Es ist also da weniger um die Unterbindung vom Drogenhandel gegangen. Das ist ja ein anderes Indiz, ist ja da dafür auch, dass er der ehemalige Regierungschef von Honduras, der Hernandez, der wirklich nachgewiesenermaßen ein Drogenhändler war und zu 45 Jahren Haft verurteilt worden ist, dass er den begnadigt hat aus Geschäftsinteressen in Honduras. Und eben die, mit dieser Monroe-Doktrin hat er dann auch mit Blick auf Venezuela die Armada in der Karibik können begründen.
Ist denn die Vormachtstellung auf den beiden Amerikas für den Vorgänger von Trump nie ein Thema gewesen? Für Biden oder für Obama?
Ja, also es ist natürlich den USA immer um Sicherheitsinteressen gegangen in ihrer Nachbarschaft. Das ist ja auch naheliegend und in dem Sinne auch nachvollziehbar. Aber man hat sich dann gerade nach dem Ende des Kalten Krieges zurückgehalten, oder? Man hat zwar weiterhin Kuba drangsaliert, aber man hat sich eigentlich seit 1962, seit der Kuba-Krise, auch das Versprechen von John F. Kennedy gehalten, keine Invasion auf Kuba durchzuführen. Im Gegenzug haben die Sowjets ja dann da die atomar bestückten Raketen abgezogen. Ein gutes Beispiel für die Zurückhaltung, die dann irgendwie zweite Hälfte vom Kalten Krieg eingesetzt hat, ist auch der Jimmy Carter, der den Panama-Kanal in den 70er Jahren in Panama überlassen hat. Und das will ja der Trump auch rückgängig machen, wenn er bereits in seiner Antrittsrede klar und deutlich gesagt hat.
The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost
38,000 lives in the building of the Panama Canal. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back.
Und eben der Obama hast du erwähnt, oder auch der Joe Biden, die haben sich da zurückgehalten. Man hat ja die Regime in Kuba hat man dem versucht, irgendwie anders zu begegnen. Obama hat sich einen Ausgleich gesucht. Das ist dann wieder rückgängig gemacht worden nachher vom Trump und dann unter Biden. Jetzt ist man so ein bisschen in der Zwischenphase. Aber man hat versucht, im Fall von Kuba eher die Umarmungsstrategie anzuwenden. Bei Venezuela ist es schwieriger gewesen. Der hat sich richtig China und Russland und Iran orientiert. Dort hat man einfach, der Biden hat ja auch schon das Kopfgeld ausgeschrieben auf der Maduro. Da hat man versucht, die einzudämmen, aber nicht mit Kanonenbaupolitik.
Es gibt aber andere Beispiele, oder, von ehemaligen Präsidenten, die schon etwas unternommen haben.
Absolut, das also natürlich insbesondere in den 80er Jahren Ronald Reagan, wo die rechtsgerichtete Contras gegen die linken Sandinisten in Nicaragua unterstützt hat, hat so einen sehr langen und sehr schlimmen Bürgerkrieg dort in Zentralamerika geführt. Und als Folge von dieser Politik in den 70er und 80er Jahren sind dann auch viele Länder in Mittel- und Südamerika von rechtsgerichteten Militärdiktaturen regiert worden. Argentinien war auch so ein Beispiel gewesen. Es gibt Menschenrechtsorganisationen, die schätzen, dass etwa 50'000 Leute dieser Politik zum Opfer gefallen sind und von diesen Regimen, die von den USA in Südamerika unterstützt worden sind, ermordet worden sind. 350'000 Menschen gelten als verschwunden.
Der Grund, warum wir heute über das reden, ist zum einen die Entführung von Nicolas Maduro und auf einer übergeordneten Ebene die nationale Sicherheitsstrategie von Trump. Was steht denn jetzt genau in dieser Strategie drin?
Ja, das hängt wirklich direkt zusammen, scheint's. Und da steht unmissverständlich, dass, ich zitiere, nach Jahren der Vernachlässigung die Vereinigten Staaten die Monroe-Doktrin wieder geltend machen und durchsetzen werden, um die Vorrangstellung Amerikas in der westlichen Hemisphäre wieder herzustellen. Das kann alle nachlesen, was interessiert, das Dokument ist online. Im Fokus, heisst denn weiter, seien strategisch wichtige Vermögenswerte. Also das ist dann eigentlich eine Ergänzung zu der ursprünglichen Monroe-Doktrin von 1823. Das ist wirklich ein Trump seine Ergänzung. Er schritt ja dann auch von der Donroe-Doktrin, oder? Was aber meines Wissens nicht seine Erfindung ist. Also klarerweise eine Zusammensetzung vom Präsident im Vornamen und der Monroe-Doktrin. Sondern der Begriff Donroe-Doktrin geht meines Wissens auf eine Karikatur in der New York Post zurück, wo der Trump das erste Mal von Panama, Kanada und Grönland geredet hat, noch bevor er das Amt antreten hat. Aber natürlich gefällt ihm Donald Trump der Begriff Donroe-Doktrin und jetzt erwähnt er ihn auch.
Wie ernst ist die Strategie zu nehmen?
Ich sage schon lange, dass man den Donald Trump immer so ernst nehmen sollte, egal was er sagt und macht. Es scheint einem absurd, aber ja, man nimmt ihn gescheiter beim Wort. Man kann ihm wirklich nicht vorwerfen, dass er nicht sagt, was er macht. Also das haben wir in der Schweiz ja recht deutlich auch erleben dürfen in Sachen Zölle.
Und zu dieser Strategie gehört eben nicht nur die Entführung von einem Präsidenten in Venezuela, sondern auch, wer nachher an die Macht kommt, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall, oder? Man hat mit großer, dank großer militärischer Überlegenheit das Maduro-Regime dort richtig in Führung gemacht, weil es ist immer noch das Regime an der Macht, jetzt einfach unter der Interimspräsidentin Delcy Rodriguez. Und die Delcy Rodriguez spurt ja auch ganz brav und bietet die USA an, die Ölreserven können sie ausbieten, was der Trump ja wirklich hat wollen. Das ist ihm das Wichtigste. Er hat ja auch in seiner Rede im Zusammenhang mit dieser Aktion dort in Mar-a-Lago, bei der Pressekonferenz hat er, glaube ich, das Wort Öl etwa 27 Mal verwendet, Demokratie ist nie erwähnt worden. Aber wenn die Delcy Rodriguez nicht mehr spurt, wird der Trump es mit jemand anderem probieren und dann kommt eventuell dann, die Opposition zum Zug.
Das heisst, er definiert eigentlich das Land auch als Teil von der westlichen Hemisphäre, wo er als USA am meisten Einfluss hat.
Ja, man muss jetzt unterscheiden. Oder? Die USA und Trump betrachten Lateinamerika als Bestandteil von ihrer Einflusssphäre und das ist die US-amerikanische. Ich würde das jetzt nicht als westlich bezeichnen. Der Maduro hat sich ja mit China, Russland und auch dem Iran verbündet und auch mit der Hisbollah hat er zu tun gehabt, der schiitische Miliz im Libanon, wo jetzt mittlerweile geschwächt worden ist durch die Israelis. Jetzt sieht der Trump Venezuela unter US-Einfluss, weniger aus dem westlichen, unter westlichem Einfluss, weil zum westlichen Einfluss würde natürlich auch Europa gehören.
Die Beispiele, die du vorhin genannt hast, Chile, Nicaragua, Guatemala, das waren alles Interventionen, die nachher zum Teil so wahnsinnige, langwierige Konflikte geführt haben. Jetzt ist Donald Trump auch unter der Prämisse gewählt worden, dass er die ewigen Kriege, so wie er selber genannt hat, beenden will. Wie findet denn das die MAGA-Bewegung, wenn jetzt Trump so eine Intervention macht in Venezuela?
Ja gut, er hat natürlich mit den Forever Wars, den ewigen Krieg, wo du ansprichst, vor allem Irak und Afghanistan gemeint. Und jetzt versucht er, die Aktion da in Venezuela als kurze, schnelle Kut darzustellen. Er versucht es auch zu verkaufen mit dem Hinweis, dass jetzt billiger das Benzin werde gehen. Aber es ist natürlich schon ein Murren zu vernehmen, da an der Basis bei seinen Leuten, weil die verstehen eigentlich etwas anderes aus unter America First, weil ja sein grosser Slogan war und neben Make America Great Again. Vor allem ist das Murren zu hören oder zu spüren angesichts von der aktuellen Affordability Crisis, wie es heisst. Also das ist die Krise, dass sich viele Amerikanerinnen und Amerikaner eigentlich den Alltag fast nicht mehr können leisten. Es wird alles teurer, es ist alles teurer geworden. Insbesondere auch Gesundheitskosten. Der Trump hat ja mit seinem grossen Gesetz Beautiful Big Bill, oder wenn er es genannt hat, die staatliche Unterstützung für weniger wohlhabende Menschen extrem zurückgefahren, um den Reichen können, die Steuern zu erleichtern und zu kürzen.
Hast du das Gefühl, es könnte ihm schaden?
Möglich, aber es muss nicht sein. Donald Trump ist, wie wir wissen, ein begnadeter Verkäufer von seiner Politik. Also er kann ohne rot zu werden das Gegenteil behaupten von dem, was ist. Oder? Also mit dem Beispiel jetzt wieder in Minneapolis, da, wo eine junge Frau verschossen wird von einem Beamten. Und dann ist einfach gab von Anfang an klar, dass die junge Frau die Schuld ist und nicht der Beamte. Und der Beamte das Opfer ist. Also die Täter-Opfer-Umkehr, das beherrscht er ziemlich gut. Und er bringt das in einer überzeugenden Art und Weise über, also insbesondere für seine Basis, dass sie ihm die schon folgen können. Aber, ja, wir werden es sehen, ich weiß es einfach noch nicht.
Das fast schon imperiale Denken von Trump, hat das eine Entsprechung bei anderen Grossmächten wie Russland und China, haben die ähnliche Doktrinen?
Ja, und schon länger, oder? Also das sind, wie du nennst es, die beiden anderen militärischen Grossmächte. Wirtschaftlich ist Russland kein Grossmacht, aber militärisch natürlich sehr wohl. Und der Putin denkt ausschließlich in Interessensphäre. Das zeigt er seit langem in der Ukraine. Und auch was Osteuropa betrifft, also ist seine Rhetorik ja ziemlich aggressiv. Er hat es abgesehen aufs Baltikum. Davon zeugen auch die ständigen hybriden Angriffe oder irgendwelche Sabotageakte, Stichwort Angriff auf Unterwasserkabel. Das sind alles so Geschichten unter der Kriegsschwelle, aber man sieht genau, in welche Richtung das geht. Was China betrifft, geht es natürlich um Taiwan. Xi Jinping hat ja längst angekündigt, dass er die abtrünnige Insel will zurückhaben und das unterstreicht er auch immer wieder mit grossen Militärmanövern, jetzt gerade wieder über den Jahreswechsel hinweg, mehrere Tage sind also da Schiff und Flugzeug um die Insel herum gekurft und haben auch scharf geschossen und da damit will man eigentlich, wie hat man den Eindruck, den Rest von der Welt daran gewöhnt, dass Taiwan in dem Fall irgendwann wieder zu China wird gehören und dass man das auch könnte allenfalls militärisch lösen. Und das Trump-Zeitalter ist natürlich, wie mir scheint, besonders geeignet, obwohl Trump seine Regierung in der nationalen Sicherheitsstrategie schreibt, dass er dank, Zitat, militärischer Überlegenheit einen Konflikt verhindern und den Status quo aufrechterhalten will, was Taiwan betrifft.
Das heisst, wenn ich dir richtig zulasse, wird die Welt künftig einfach unter drei Grossmächten aufgeteilt?
Ja, man hat ein bisschen den Eindruck, dass drei alte Herren da das Weltgeschehen bestimmen. Und da die Konstellation erinnert mich an das Buch von George Orwell, das ich vor vielen Jahren gelesen habe, 1984, 1984. Dort ist die Welt eingeteilt in drei Einflusssphären. Die heissen Ozeanien, Eurasien und Ostasien. Und ständig werden die Allianzen gewechselt. Also man kommt ein bisschen den Eindruck rüber.
Und gut ausgegangen ist das Buch nicht unbedingt.
Nein, das ist eine Dystopie.
Russland und China haben die Militäroperation in Caracas verurteilt. Nimmst du ihnen das ab?
Nein, nicht wirklich. Der Putin hat sich selber meines Wissens auch noch nicht dazu geäussert, was schon ein deutliches Zeichen ist, finde ich. Klar, die Russen und Chinesen haben natürlich lauthals protestiert, wo es im Sicherheitsrat um die Aktion gegangen ist. Aber das haben sie meines Erachtens vor allem gemacht, um den globalen Süden zu adressieren. Also da ist ja sie haben den Anti-Amerikanismus im globalen Süden wollen fördern, weil Venezuela natürlich auch zu dem sogenannten globalen Süden gehört und Chinesen wie die Russen, insbesondere in Afrika, aber auch in Südamerika, sind darauf aus, dort Verbündete zu gewinnen und anzubinden. Also Stichwort ist ja die BRICS-Gemeinschaft, wo die Länder auch miteinander sich in einem losen Bündnis zumindest zusammentun haben. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch die eigene Bevölkerung, oder? Sei es in China oder sei es auch in Russland, weil die Kommandoaktion von den Amerikanern in Caracas ist doch eine filmreife und ziemlich glatt abgelaufene Sache gewesen. Und natürlich damit eine Machtdemonstration von den Amerikanern. Ich weiß nicht, ob die Russen und Chinesen etwas Ähnliches anrechnen.
Plus auch eine Legitimierung von eigenen Ansprüchen. Oder? Das kann man glaub, schon sagen, dass die Entführung von Maduro wahrscheinlich schlechte Nachrichten für die Leute in Taiwan und in der Ukraine waren.
Ja, ich befürchte es. Das war einer meiner ersten Gedanken, dass jetzt die natürlich fast freie Hand haben, oder? Sie müssen sich noch weniger als Völkerrecht gebunden fühlen. Nicht, dass sie sich irgendwie da gebunden fühlen, aber sie können jetzt sagen, ja, wenn sie irgendetwas machen, also wenn der Putin da wieder Kiew bombardieren lässt, dann sagt er, ja, die schauen doch nach Venezuela, dort ist genau das Gleiche passiert. Vielleicht ist jetzt da die Aktion von Trump in Venezuela nicht gerade ein grünes Licht für eine Eskalation, beispielsweise mit Blick auf Taiwan oder eine weitere Eskalation in Ukraine oder die Weigerung, an echten Friedensgesprächen teilzunehmen von Putin. Aber vielleicht ist es ein oranges Licht. Also es ist sicher, die Schwelle ist sicher gesunken.
Rechnest du denn mit einem baldigen Angriff von China auf Taiwan?
Das ist sehr schwer zu sagen. Oder? Anders als die Russen leiden die Chinesen sehr viel an Stabilität und Berechenbarkeit. So riskante Abenteuer, wie der Putin letztlich gemacht hat in der Ukraine, das wollen sie nicht. Aber klar, die Kommunisten in Peking haben klar deklariert, dass sie Taiwan wollen, ich als Reich eingliedern, so wie sie es übrigens auch mit Hongkong gemacht haben, obwohl auch selbst dort anders vereinbar war mit England. Also in Peking ist man ganz offensichtlich der Ansicht, dass man nur mit Taiwan zu wirklich einer Supermacht aufsteigen kann, wo in jeder Beziehung der USA ebenbürtig ist. Und da geht es auch um Wirtschaft und Technologie, Stichwort Halbleiter, wo ja Taiwan weltweit führend ist.
China will Taiwan, der Trump will Grönland. Das hat er auch nach der Entführung von Nicolas Maduro immer wieder gesagt. Wie realistisch ist denn das Szenario, dass die USA bald Grönland übernehmen?
Ja, dass es übernehmen. Die Frage ist, gibt es eine militärische Geschichte, oder? Und das ist, wie auch immer das ausgeht, ist jetzt schwer zu sagen. Beziehungsweise, die wissen das auch selber nicht so genau. Aber sie haben den Fokus auf Grönland ganz offensichtlich. Und wie ich bereits gesagt habe, man sollte Trump ernst nehmen, oder? Militärisch wäre die Einnahme von Grönland kein Problem für die Amerikaner. Da leben ein paar 10'000 Leute. Und Dänen und die Europäer hätten militärisch, also es gehört ja, muss ich mal sagen, zu Dänemark, Grönland, hätten militärisch keine Chance gegen die USA. Nur schon die Flugzeuge, die die Europäer haben, die amerikanischen Flugzeuge, die F-16, F-18, F-35 und was auch immer, die würden am Boden bleiben. Übrigens auch wie die F-18 von der Schweiz, oder? Weil die USA haben elektronischen Zugriff auf die Flugzeuge und da braucht ein paar Mausklicks in Amerika und dann fliegen die Flüger nicht. Allerdings hat die USA ja ohnehin das Recht, in Grönland weitere Militärbasen zu errichten und auch Bodenschätze könnten sie ausbieten, das ist eigentlich nicht so das Thema. Wieso, dass der Trump so darauf fixiert ist, Grönland den USA einzuverlieben, hat für mich etwas Irrationales.
You mean in Greenland?
We had in Greenland. We
well, that's
had
because you needed start them at the time.
In the 1951 agreement, though, you were it says the United States can reopen these bases anytime you want. You can send as many troops as you sure. want, and you haven't done it. How come?
Because I want to do it properly.
And properly means own it.
Really, it is. To me, it's ownership. Ownership is very important, yeah.
Why is ownership important here?
Because that's what I feel is psychologically needed for success. I think that ownership gives you a thing that you can't do, whether you're talking about a lease or a treaty. Ownership gives you things and elements that you can't get from just signing a document that you can have a base.
Allerdings vermute ich, dass der Trump vielleicht gerne nicht oder gerne will letztlich das Militär schicken. Er könnte probieren, die Grönland-Sache mit Geld zu lösen. Also wenn er jedem Grönländer, jeder Grönländerin vom Säugling bis zum Greis einen sechsstelligen Batzen gibt, ich glaube, dann kämen die Amerikaner das Grönland unter Umständen relativ günstig über.
Was würde denn so eine Annexion für die NATO, für das Verteidigungsbündnis bedeuten, wo Amerika auch dabei ist?
Also so eine Konfrontation wäre das Ende von der NATO. Also wenn man sie kennt, also vielleicht wäre es dann sonst noch in einem Papiertigen, aber sicher nicht mehr NATO, wo wirklich im Kalten Krieg sehr eine wichtige Rolle gespielt hat, weil das Kernelement von der NATO ist die Allianz zwischen den USA und Europa, die transatlantische Allianz. Das ist das zentrale Element von der NATO.
Was würde es für Europa bedeuten, wenn die Amerikaner wie auch immer zu Grönland kommen?
Ja, also die Spalte zwischen Europa und die USA weiter vertiefen müssen, wahrscheinlich bald von einer transatlantischen Spaltung reden als Volk oder als System nach der transatlantischen Allianz. Ich meine, Europa droht bereits jetzt zur geostrategischen Knautschzone zu werden. Das ist eingeklemmt zwischen dem imperialistischen Russland und einer USA, die zunehmend sich imperialistisch verhält.
Wenn wir jetzt all die Entwicklungen ein bisschen historisch einordnen, tun wir hier so eine Art Wiederauflage vom Kalten Krieg erleben, wo sich grosse Machtblöcke duellieren.
Ja, also im Kalten Krieg, wie wir ihn gesehen haben, von 1947 bis 1989, das ist es nicht. Das wäre kein neuer Kalter Krieg. Das haben wir im Prinzip keine beiden Jahre, oder? Wo Europa und die USA gemeinsam die Ukraine gegen Russland unterstützt haben. Aber jetzt steht Trump, der US-Präsident, Russland näher als Europa. Also, und das ist ja wirklich eine neue Konstellation.
Gibt es ein anderes historisches Bond, das an die aktuelle Situation erinnert?
Schwierig. Also man kann vielleicht das Ende vom 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert könnte man beiziehen. Da war Europa das Zentrum der Welt, oder? Es war das Zeitalter vom Imperialismus. Das ist sicher eine Parallele. Wir haben europäische Grossmächte, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Ungarn, Russland und an der Peripherie dann das Osmanische Reich. Und auch da ist es um Einflusssphäre gegangen und Bodenschätze ebenfalls, Stichwort Kolonien. Das ist halbwegs mit einer allfälligen neuen Ordnung, die sich jetzt aus Bilder scheint vielleicht vergleichbar. Nachher ist dann der Erste Weltkrieg gekommen und der Aufstieg von den USA hat dort damit angefangen. Sie haben sich zwar nochmal zurückgezogen nach Europa, aber in Russland ist es zum Umsturz gekommen, mit dem Zweiten Weltkrieg, wo eigentlich dann das Ende der europäischen Nationalstaaten im engeren Sinn, also im imperialistischen Sinn, besiegelt hat von der europäischen Grossmächte. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist dann die bipolare Welt entstanden mit den Flügelmächten USA und Sowjetunion, die dank der Atombomben zur Supermacht geworden sind.
Normalerweise da in der Geschichte Entwicklungen in die eine oder auch in die andere Richtung immer wieder zurückschlagen, wie ein Pendel. Ist das da auch denkbar, wenn zum Beispiel in den USA ein neuer Präsident an der Macht ist?
Darauf würde ich mich wirklich nicht verlassen, vor allem nicht aus Sicht der Europäer. Aus Sicht der Europäer fände ich das ziemlich naiv und riskant, auch aus Sicht der Schweiz. Das Rad der Zeit lässt sich nicht zurückdrehen, selbst wenn der Trump nicht mehr Präsident ist und vielleicht auch sogar seine Bewegung wieder verdrängt wird. Aber die amerikanische Institution, die Trump jetzt wirklich massiv schwächt, die erholt sich nicht einfach von dem. Und darum finde ich, müssen die Europäer und auch die Schweiz müssen eigentlich zweigleisig planen. Oder? Einerseits muss Europa unabhängig werden, was die Sicherheit betrifft. Das bedeutet, man muss sich einigen und man muss aufrüsten. Das sind die beiden zentralen Punkte. Oder? Andererseits hat Europa aufgrund von der aktuellen militärischen Schwäche gar keine andere Wahl, als den Trump zu hofieren und weiterhin zu versuchen, sich die USA als Verbündete zu erhalten. Oder? Man ist auf die Sicherheitsgarantie in dem Sinne angewiesen, obwohl sie natürlich sehr brüchig geworden ist mittlerweile. Allerdings kann man sich aus Sicht der Europäer, finde ich, nicht endlos verbeugen. Irgendwann ist dann eine Schmerzgrenze erreicht, was weh tut. Und vielleicht wäre es auch besser, ich weiß es nicht, sich mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen Trump gegenüber aufzutreten und sich so einen gewissen Respekt zu verschaffen. Aber das ist aus meiner Position sehr einfach gesagt. Das ist ein diplomatischer Hochseilakt, wo bei dem Präsidenten, wo man nie genau weiß, in welche Richtung das jetzt da genau will gehen und wie er reagiert, ist das also sehr riskant.
Danke, Christoph.
Danke, Philipp, für die Einladung.
Der Leitartikel von Christoph Münger, dem Auslandschef von Zamedia, zu diesem Thema, zur Monroe-Doktrin und was sie heute bedeutet, würde ich auch sehr gerne im Episodenbeschreibung verlinken. Diese Folge von «Apropos» hat Noah Fenn produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.